Liebe Geschwister, wir wollen uns jetzt wieder alle Zeit und Ruhe nehmen und eintauchen in dieses große Geschehen von Golgatha, das Ereignis, was über unser Leben entscheidet. Wir hören das Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus nach dem Evangelisten Johannes. Jesus ging hinaus mit seinen Jüngern über den Bach Kidron. Da war ein Garten, in den gingen Jesus und seine Jünger. Judas aber, der ihn verriet, kannte den Ort auch, denn Jesus versammelte sich oft dort mit seinen Jüngern. Als nun Judas die Schar der Soldaten mit sich genommen hatte und Knechte von den hohen Priestern und Pharisäern, kommt er dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Da nun Jesus alles wusste, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen:
Wen sucht ihr?
Sie antworteten ihm:
Jesus von Nazareth.
Er spricht zu ihnen:
Ich bin's.
Judas aber, der ihn verriet, stand auch bei ihnen. Als nun Jesus zu ihnen sagte:
Ich bin's,
wichen sie zurück und fielen zu Boden. Da fragte er sie abermals:
Wen sucht ihr?
Sie aber sprachen:
Jesus von Nazareth.
Jesus antwortete:
Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Sucht ihr mich? So lasst diese gehen.
Damit sollte das Wort erfüllt werden, das er gesagt hatte:
Ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast.
Simon Petrus aber hatte ein Schwert und zog es und schlug nach dem Knecht des hohen Priesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Und der Knecht hieß Malchus. Da sprach Jesus zu Petrus:
Steck dein Schwert in die Scheide. Soll ich den Kelch nicht trinken, den mir mein Vater gegeben hat?
Die Schar aber und ihr Anführer und die Knechte der Juden nahmen Jesus und banden ihn und führten ihn zuerst zu Hannas. Der war der Schwiegervater des Kaiphas, der in jenem Jahr hoher Priester war. Kaiphas aber war es, der den Juden geraten hatte, es wäre gut, ein Mensch stürbe für das ganze Volk. Simon Petrus aber folgte Jesus nach und ein anderer Jünger. Dieser Jünger war dem hohen Priester bekannt und ging mit Jesus hinein in den Palast des hohen Priesters. Petrus aber stand draußen vor der Tür. Da kam der andere Jünger, der dem hohen Priester bekannt war, heraus und redete mit der Türhüterin und führte Petrus hinein. Da sprach die Magd, die Türhüterin, zu Petrus:
Bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Menschen?
Er sprach:
Ich bin's nicht.
Es standen aber die Knechte und Diener und hatten ein Kohlenfeuer gemacht, denn es war kalt, und sie wärmten sich. Aber auch Petrus stand bei ihnen und wärmte sich. Der hohe Priester befragte nun Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm:
Ich habe frei und offen vor aller Welt geredet. Ich habe alle Zeit gelehrt in der Synagoge und im Tempel, wo alle Juden zusammenkommen. Und ich habe nichts im Verborgenen geredet. Was fragst du mich? Frage die, die gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, sie wissen, was ich gesagt habe.
Als er so redete, schlug einer von den Knechten, die dabei standen, Jesus ins Gesicht und sprach:
Sollst du den Hohenpriester so antworten?
Jesus antwortete:
Habe ich übel geredet? So beweise, dass es böse ist. Habe ich aber recht geredet? Was schlägst du mich?
Und Hannas sandte ihn gebunden zu dem Hohenpriester Kaiphas. Simon Petrus aber stand da und wärmte sich. Da sprachen sie zu ihm:
Bist du nicht einer seiner Jünger?
Er leugnete und sprach:
Ich bin's nicht.
Spricht einer von den Knechten des Hohenpriesters, ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte:
Sah ich dich nicht im Garten bei ihm?
Da leugnete Petrus abermals, und alsbald krähte der Hahn. Da führten sie Jesus von Kaiphas zum Prätorium. Es war früh am Morgen. Und sie gingen nicht hinein, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passa essen könnten. Da kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte:
Was für eine Klage bringt ihr gegen diesen Menschen vor?
Sie antworteten und sprachen zu ihm:
Wäre dieser nicht ein Übeltäter, wir hätten ihn dir nicht überantwortet.
Da sprach Pilatus zu ihnen:
So nehmt ihr ihn hin und richtet ihn nach eurem Gesetz.
Da sprachen die Juden zu ihm:
Wir dürfen niemanden töten.
So sollte das Wort Jesu erfüllt werden, das er gesagt hatte, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde. Da ging Pilatus wieder hinein ins Prätorium und rief Jesus und fragte ihn:
Bist du der König der Juden?
Jesus antwortete:
Sagst du das von dir aus, oder haben dir's andere über mich gesagt?
Pilatus antwortete:
Bin ich ein Jude? Dein Volk und die hohen Priester haben dich mir überantwortet. Was hast du getan?
Jesus antwortete:
Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt.
Da fragte ihn Pilatus:
So bist du dennoch ein König?
Jesus antwortete:
Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme.
Spricht Pilatus zu ihm:
Was ist Wahrheit?
Und als er das gesagt hatte, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen:
Ich finde keine Schuld an ihm. Es besteht aber die Gewohnheit bei euch, dass ich euch einen zum Passafest losgebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden losgebe?
Da schrien sie wiederum:
Nicht diesen, sondern Barabbas.
Barabbas aber war ein Räuber. Da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurgewand an und traten zu ihm und sprachen:
Sei gegrüßt, König der Juden!
Und schlugen ihm ins Gesicht. Da ging Pilatus wieder hinaus und sprach zu ihnen:
Seht, ich führe ihn heraus zu euch, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde.
Und Jesus kam heraus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Und Pilatus spricht zu ihnen:
Seht, welch ein Mensch!
Als ihn die hohen Priester und die Knechte sahen, schrien sie:
Kreuziger! Kreuziger!
Pilatus spricht zu ihnen:
Nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm.
Die Juden antworteten ihm:
Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz muss er sterben, denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht.
Als Pilatus dies Wort hörte, fürchtete er sich noch mehr und ging wieder hinein in das Prätorium und spricht zu Jesus:
Woher bist du?
Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da sprach Pilatus zu ihm:
Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen?
Jesus antwortete:
Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben her gegeben wäre. Darum, der mich dir überantwortet hat, der hat größere Schuld.
Von da an trachtete Pilatus danach, ihn freizulassen. Die Juden aber schrien:
Lässt du diesen frei, so bist du des Kaisers Freund nicht. Denn wer sich zum König macht, der ist gegen den Kaiser.
Als Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesus heraus und setzte sich auf den Richterstuhl an der Stätte, die da heißt Steinpflaster, auf Hebräisch aber Gabata. Es war aber am Rüsttag für das Passafest um die sechste Stunde. Und er spricht zu den Juden:
Seht, das ist euer König.
Sie schrien aber:
Weg! Weg mit dem! Kreuzige ihn!
Spricht Pilatus zu ihnen:
Soll ich euren König kreuzigen?
Die hohen Priester antworteten:
Wir haben keinen König als den Kaiser.
Da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber, und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz, und es war geschrieben:
Jesus von Nazareth, der König der Juden.
Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus:
Schreib nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat: Ich bin der König der Juden.
Pilatus antwortete:
Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben.
Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten 4 Teile. Für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch das Gewand. Das war aber ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander:
Lasst uns das nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll.
So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt: Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten. Der Friede unseres gekreuzigten Herrn Jesus sei mit euch allen. Amen. Liebe Geschwister, wenn ihr hier direkt auf unser Altarbild seht, dann ist das das übliche Bild von Jesus am Kreuz. Von der Perspektive her sind Bilder ähnlich, wo man so nach oben auf den Gekreuzigten sieht. Einen völlig anderen, ganz verwirrenden und eigenartigen Blick auf Jesus am Kreuz hat der eigenartige Künstler Salvador Dalí gewählt. Die Perspektive, die er hat, die kenne ich von keinem anderen Kreuzigungsbild. Und das Eigenartige ist, bei diesem Kreuzigungsbild von Dalí sieht der Betrachter Jesus von weit oben auf den Hinterkopf und auf den Nacken. Der Betrachter ist also weit über dem Kreuz, schräg nach oben. Und da frage ich, diese Perspektive, die kann gar keiner haben, weil der Betrachter müsste ja über dem Kreuz schweben. Diese Perspektive kann keiner haben, außer der Vater im Himmel, der von oben auf das Kreuz seines Sohnes blickt. Und genau das soll jetzt heute unsere Frage sein: Wo ist Gott der Vater am Karfreitag? Wo ist Gott der Vater am Karfreitag? Wir sind ja am Karfreitag ganz und gar mit dem Sohn, mit Jesus beschäftigt, weil die Passionsberichte durchweg von ihm, vom Sohn sprechen. Aber die Frage nach dem himmlischen Vater am Karfreitag, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Aber man muss dazu sagen, es ist auch eine beunruhigende Frage und es ist eine verstörende Frage. Wem klingt nicht der Schrei Jesus im Ohr: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dieser Schrei geht nach Matthäus einher mit einer Finsternis, die sich über das ganze Land legt. Und das ist nicht einfach nur eine Verdunklung der Sonne. Das ist eine tiefe Gottesfinsternis. Und dann hören wir die Lästerungen am Kreuz. Da wird gerufen: Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat. Denn er hat gesagt: Ich bin Gottes Sohn. Und so mancher kam schon auf die Idee zu fragen: Warum hat der Vater im Himmel seinem Sohn das nicht erspart? Warum hat der Vater im Himmel nicht eingegriffen? Wo ist der himmlische Vater am Karfreitag? Und aus diesem Unverständnis sind zwei ganz verhältnismäßig gut. Die erste Vorstellung: Der Vater im Himmel ist gegen das, was dem Sohn passiert, aber er sei nicht in der Lage, dem Sohn zu helfen. Er hat keine Macht über das Geschehen. Der himmlische Vater ist zum Zuschauen verurteilt. Bei dieser Vorstellung wird Gottes Allmacht in Frage gestellt. Und dann gibt's noch eine, noch verhängnisvollere Vorstellung. Das ist aber ein blutrünstiger Gott, der seinen Sohn so leiden lässt. Nein, das darf nicht sein. Tatsächlich habe das Kreuz überhaupt nichts mit Sündenvergebung zu tun. Jesus ist einfach wie ein Märtyrer für seine guten Überzeugungen gestorben. Und der Vater im Himmel ist einfach so gnädig. Er brauche kein Kreuz zur Vergebung. Das sind zwei ganz, ganz verhängnisvolle Vorstellungen und beide können sich nicht auf die Heilige Schrift berufen. Und deswegen versuchen wir jetzt mal vom biblischen Zeugnis her dieser Frage nachzugehen, was macht der Vater am Karfreitag? Erstens, Gott ist allmächtig. An keiner Stelle in dem ganzen Geschehen verliert der himmlische Vater die Kontrolle über das, was passiert. Keine Hand bewegt sich, ohne dass der Vater nicht über allem der Herr wäre. Die Beteiligten handeln, sie wissen letztlich nicht, was sie da tun, aber es passiert nichts, wo der Vater im Himmel sagen würde, oh, das hätte ich jetzt aber nicht erwartet. Der Vater im Himmel ist allmächtig und das auch am Karfreitag. Der himmlische Vater ist am Karfreitag kein Zuschauer, er ist kein Unbeteiligter, er ist kein himmlischer Zaungast. Der Vater hat durchweg das Geschehen in seiner Hand. Das ist der erste Punkt. Gott ist allmächtig. Jetzt der zweite Punkt. Gott ist die Liebe. Die Liebe des Vaters ist vollkommen und seine Liebe zu seinem Sohn ist vollkommen. Wir können uns das nicht vorstellen, was der Vater im Himmel am Karfreitag durchmacht. Was es ihn gekostet hat, schon längst vor diesem Tag, schon mit der Menschwerdung seines Sohnes, was es ihn gekostet hat, seinem geliebten Sohn dieses Geschick aufzulegen. Wir können diesen Schmerz des Vaterherzens überhaupt nicht ermessen, aber eines ist sicher. Im Blut, das der Sohn am Kreuz vergießt, spiegelt sich das blutende Herz des Vaters im Himmel wieder. Und dabei ist eines ganz wichtig. Das, was dem Vater im Himmel das Herz bluten lässt, das ist bei weitem nicht der körperliche Tod von Jesus. Wir sind ja immer so auf diesen körperlichen Tod konzentriert. Sondern der Vater ist der Einzige, der erkennt, dass sein Sohn alles Böse dieser Welt und alles Böse der Unterwelt, dass das über seinen Sohn herfällt und ihn vernichtet. Der Vater ist der Einzige, der das erkennt und genau weiß und vorhergesehen hat. Und deswegen natürlich die Frage, warum das alles? Warum? Eben weil Gott die Liebe ist. So vollendet der Vater im Himmel seinen Sohn liebt, dass man sagen müsste, er hätte ihn verschonen müssen. So vollendet liebt der Vater im Himmel die sündige Welt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn in den Tod gab. Aus Liebe für seine menschlichen Feinde, nämlich die Menschen, verschont der Vater seinen Sohn nicht aus Liebe. Und wir können dieses Drama, was da in Gott geschieht, gar nicht richtig ermessen. Diese Liebe zu seinem Sohn und die Liebe zu den Menschen, was ihn den Sohn opfern lassen muss. Das bedeutet, dass dieses Leiden nicht allein am Kreuz auf der Erde geschieht, vom Sohn getragen, sondern dieses Leid reicht weit in den Himmel hinein zum blutenden Herz des Vaters. Das Kreuz Jesu ragt weit in den Himmel und das nicht nur in den Wolkenhimmel, sondern in den Gotteshimmel. Das war die zweite Antwort. Gott ist die Liebe. Und jetzt der dritte Punkt. Gott ist Gerechtigkeit. Diese menschliche Vorstellung, Gott könne doch einfach so vergeben, so im Vorbeigehen. Diese Vorstellung ist haarsträubend. So im Vorbeigehen vergeben nach dem Motto Schwamm drüber. Das würden wir schon in einem menschlichen Gericht nicht aushalten, wenn das so wäre. Stellt euch mal vor, ein Richter würde bei einem Mörder einfach sagen, ach, ich bin dir gnädig, Prozess brauchen wir nicht, Schwamm drüber. Da wären wir in unserem Gerechtigkeitsempfinden ziemlich empört. Diese billige Gnade aus der Gießkanne im Vorbeigehen, das wäre Hohn für alle Opfer. Und deswegen müssen wir uns klar machen, woher wissen wir denn, wie, auf welche Art Gott vergibt? Doch nur aus der Heiligen Schrift, nicht aus unseren Vorstellungen. Und die Heilige Schrift bezeugt eindeutig, ohne das Kreuz Jesu Christi gibt es keine Vergebung. Und deswegen denke ich, dass man daraus durchaus eine Schlussfolgerung ziehen kann. Es gab keinen anderen Weg, die verheerende Macht der Sünde über deinem Leben zu brechen, als dass der Sohn am Kreuz gestorben ist. Keinen anderen Weg. Eine Welt, die durch ihre Bosheit völlig aus dem Gleichgewicht geraten ist, und ein Vater im Himmel, der wieder vollkommene Gerechtigkeit herstellt für eine erneuerte Schöpfung. Das ist sein Gericht. Wie es in dem starken Lied heißt, denn Gott ist gerecht und ein Rächer alles Bösen. Der Sohn erleidet an unserer Stelle das Gottesgericht und das Gottesurteil über die Sünde der Welt. Und das ist ganz wichtig. Die Sünde ist was Reales. Ihr müsst euch vorstellen, die Sünde der Welt, unsere Sünde, die Sünde der Menschen, das ist wie ein gigantischer Haufen stinkender Dreck, der zum Himmel schreit. Und dieser Drecksberg, der lässt sich nicht irgendwie wegschnipsen, dieser Drecksberg, der muss abgetragen werden. Und genau das tut der Sohn am Kreuz. Der trägt doch nicht nur ein paar Kilo Holz. Der trägt die ganze Sünde der Welt. Sünde ist real. Und Sünde hat zerstörerische Konsequenzen. Das kann man nicht einfach mal noch so zurechtbiegen. Diese Mächte der Sünde, die müssen sich totlaufen. Totlaufen und das eigentlich an uns. Aber der Vater legt es seinem Sohn auf. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt. Allerdings, der Vater hätte zu jedem Zeitpunkt des Geschehens sofort stoppen können, um seinen Sohn zu verschonen. Aber dann hätte sich die Sünde an uns totgelaufen. Bis zum bitteren Ende. Dann hätte die Sünde uns hineingestürzt in die tiefste Hölle. Und das hat sie mit dem Gottessohn gemacht. Diese drei. Gott ist allmächtig. Gott ist die Liebe. Und Gott ist Gerechtigkeit. Jetzt habe ich euch sehr schwere Gedanken zugemutet und vielleicht sind die auch nicht so leicht zu fassen. Und deswegen versuchen wir es jetzt nochmal auf einem anderen Weg, weil ein Bild viel mehr sagen kann als viele Worte. Ich habe euch in der Passionszeit immer wieder Bilder gezeigt und deswegen noch nicht. Heute nochmal ein Bild aus der christlichen Kunst. Und den mittelalterlichen Künstlern ist da was gelungen, was ganz, ganz tiefsinnig ist und man muss sagen, theologisch genial. Nämlich eine Darstellung von Jesus am Kreuz, wo genau diese Frage beantwortet wird, wo ist der Vater am Karfreitag? Und man nennt diesen Bildtypus Gnadenstuhl. Ihr werdet gleich sehen, warum. Dieses Bild hat leider einen großen Haken, weil hier der Vater gegen das erste Gebot abgebildet wird und das auch noch als älterer Mann. Das ist schlecht und trotzdem ist der Gehalt so stark, dass man es trotzdem zeigen muss, weil hier auf einen einzigen Blick die ganze Frage beantwortet wird. Und jetzt bitte das Bild. Was ihr hier seht, beantwortet alles. Gott, der Vater, er trägt das Kreuz seines Sohnes. Er hält das Kreuz seines Sohnes fest in den Armen. Da muss man eigentlich sagen, fast wie bei einem Kind auf dem Schoß des Vaters, der gekreuzigte Jesus. Und so ist der himmlische Vater mitten in diesem Leid da. Und das Wunderbare ist, dass die Künstler eine ganz trostvolle Perspektive auf das Kreuz haben, weil sie erkennen eine letzte Geborgenheit des Sohnes bei seinem Vater, und zwar selbst in diesem gottverlassenen Geschehen ist der Vater da. Und ihr seht, dass hier die Taube, der Heilige Geist, Vater und Sohn verbindet. Und da klingen gleich Jesu Gebete zum Vater an: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich befehle meinen Geist in deine Hände. So betet Jesus im Heiligen Geist. Es ist also das Geniale, dass hier die Dreieinigkeit am Kreuz am Karfreitag abgebildet wird. Und natürlich ist dieses Halten, dieses Tragen des Vaters, natürlich ist es was Unsichtbares, was nur die Augen des Glaubens sehen können. Aber, und damit komme ich zum Schluss, eines wird hier deutlich. Die scheinbaren Herren am Karfreitag, Pilatus, die Priester, die Soldaten, die Folterknechte, die scheinbaren Herren. Und dann die offenbaren Herren des Karfreitags, nämlich der Teufel und sein Heer. Alle diese Herren stehen weit, weit unter dem Vater, der das Kreuz seines Sohnes trägt, allmächtig, voller Liebe, voller Gerechtigkeit, nur mit einem Ziel, um dich zu retten. Amen.